Normalerweise fällt jeder Körper, den ich da jetzt in der Hand habe und loslasse, nach oben an die Decke. Nee, genau, ihr habt es gemerkt. Nee, eigentlich, unsere Erfahrung ist ja, dass das nach unten fällt. Das ist das Gesetz der Schwerkraft. Irgendeiner von diesen Griechen saß unter dem Baum, Galileo war es, glaube ich, und ein Apfel fiel runter und so hat er das, sagt die Geschichte, hätte er das Gesetz der Schwerkraft entdeckt. Oder auch Anziehungskraft, das ist die Erde, die jeden Körper anzieht. Das Gesetz der Schwerkraft kann aber durch ein anderes Gesetz, das stärker ist, außer Kraft gesetzt werden. Wenn man zum Beispiel so einen Heißluftballon mit Heißluft füllt und loslässt, fällt er nicht runter, sondern schwebt nach oben. Er überwindet die Schwerkraft und diese andere Kraft, diese sogenannte Auftriebskraft, ist stärker als die Schwerkraft. Allerdings, und ich denke, das wissen wir alle, bei den Heißluftballons, da muss Energie zugefügt werden. Und wenn diese Energie nicht in Form von einer Batterie, sondern einem Gasbrenner die Luft erwärmt in dem Ballon, dann fängt er an zu schweben. Auch unser Leben als Christen wird von zwei ganz unterschiedlichen Kräften bestimmt. Und diese Spannung formuliert uns Paulus eben im Römerbrief, Römer 7, Vers 19. Das Gute, das ich will, das, was uns nach oben ziehen würde, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das uns nach unten drückt, das ich nicht will, das tue ich. Diese beiden Kräfte wirken an uns. Und Paulus kommt zu dem erschütternden Aufschrei am Ende von Kapitel 7. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Wer wird mich erlösen von diesem Hin und Her und Rauf und Runter und Geziehe und Getue und Gemache? Es gibt diese Kraft. Und Karl Friedrich von Weizsäcker, der gläubige Philosoph und Physiker, hat einmal das so formuliert: Glauben heißt, so zu leben, wie man lebt, wenn das wahr ist, was man glaubt. Bisschen kompliziert ausgedrückt. Mit anderen Worten, er sagt, wenn du das lebst, was du glaubst, dann lebst du wirklich. Und christlicher Glaube erweist seine Wirksamkeit in unserem Leben. Oder er tut es nicht. Und darauf schreibt Paulus im Kapitel 8 im Römerbrief weiter, ab Vers 10. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch schenkt, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Eine der wichtigsten Aufgaben des Geistes Gottes ist, etwas lebendig zu machen, was tot ist. Alle anderen Aufgaben sind nachrangig, aber das ist wohl die wichtigste Aufgabe. Und die sehen wir durch die ganze Bibel hindurch. Und jetzt schreibt Paulus aber weiter, das hat aber Konsequenzen. Wenn dieser Geist in uns lebt, leben soll, all das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr nämlich sterben. Doch wenn ihr die Kraft des Gottes, von Gottes Geist, die alte Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Merkt ihr hier diese beiden Kräfte? Die Kraft des Heiligen Geistes, die uns Leben schenkt, und unsere eigene Kraft, die der alten Natur, ich übersetze es mal für uns, unsere eigene Kraft ist damit gemeint, die wir als Menschen haben, die tötet uns, die zieht uns runter. Und das ist die große Herausforderung, denen wir als Christen ausgesetzt sind. Unser ganzes Leben lang, das wird sich auch nicht ändern, bis wir einmal bei Gott sind. Es geht nämlich eben darum, dass da nicht nur das der Heilige Geist belebt, sondern auch, wie macht er das eigentlich? Und darüber möchte ich mit euch heute gerne ein wenig nachdenken. Zunächst einmal noch einmal über dieses grundsätzliche Gesetz des Geistes. Vielleicht ist das ein Dilemma und vielleicht ist das auch für uns manchmal so ein Hindernis, über den Heiligen Geist nachzudenken und uns damit zu beschäftigen, weil wir gleich so diese ganz besonderen Dinge vor Augen haben, die da immer mit dem Heiligen Geist zusammenhängen. Besondere Geistesgaben, besondere Wunder, besondere Erfahrungen. Alles das gibt es, ja, aber es ist nicht das Entscheidende. Aber es hindert uns auf der anderen Seite auch, weil wir das oft nicht verstehen und vielleicht sogar ein bisschen Angst davor haben, uns näher damit zu beschäftigen, was ist denn die Wirkung des Heiligen Geistes. Und Paulus beschreibt hier im Römerbrief in Römer 8 so ganz die zentrale Wirkung des Heiligen Geistes. Dieses Gesetz des Geistes beschreibt er uns und wie das unsere Lebenswirklichkeit prägen kann. Und die Frage ist an uns heute, was beherrscht unsere Lebenswirklichkeit als Christen? Ist es der Heilige Geist? Ist es unsere eigene Kraft? Sind es unsere Erfahrungen, unsere Ängste, unser Unwissen? Und der Gegensatz, den Paulus hier beschreibt, der kann gar nicht krasser sein. Einmal das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, der neues Leben schenkt, auch in uns. Und auf der anderen Seite das Gesetz der Sünde und des Todes, das mit unserem alten Leben, mit unserem menschlichen Leben was zu tun hat und das uns runterzieht. Und er beginnt dieses Kapitel 8, denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das konstatiert Paulus hier. Er sagt es ganz eindeutig, wenn du Christ geworden bist und du dich bekehrt hast, stehst du unter einem anderen Gesetz. Aber die Frage ist, welches Gesetz bestimmt denn dein Leben? Lässt du dich von dem Gesetz des Geistes leiten und bestimmen? Oder schaust du immer noch auf dein eigenes, was du alles schaffst, wie toll du bist, was du für Fähigkeiten hast und das alles? Welches Gesetz bestimmt dich? Und es gibt eben diese, ich sage einmal, geistlichen Naturgesetze in Anführungszeichen oder Gesetzmäßigkeiten. Denken wir doch an den Heißluftballon nochmal. Das Gesetz der Schwerkraft. Normalerweise würde der Heißluftballon ja runtersinken, wenn es diese Flamme nicht gäbe und diese warme Luft. Das Gesetz der Schwerkraft wird aufgehoben durch das Gesetz der Auftriebskraft, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe. Dazu muss aber auch, habe ich auch schon mal gesagt, Energie von außen zugefügt werden. Und jetzt ohne Bild gesprochen, für unser eigenes geistliches Leben ist diese externe, diese Energie von außen oder besser gesagt diese Energie von oben nichts anderes als die Kraft des Heiligen Geistes. Und die macht uns frei. Nicht für unendliche Höhenflüge, das passiert leider manchmal auch im Namen des Geistes Gottes, aber einfach in der Überwindung dieses natürlichen Gesetzes, dass wir mit unseren eigenen Kräften als Christen nicht sehr weit kommen. Und wir können es entscheiden. Es ist unsere, es ist deine, es ist meine Entscheidung, welche Kraft soll in meinem Leben wirken. Die der eigenen Natur, meines eigenen Menschseins, die eigentlich den Tod bringt, oder eben die Kraft des Geistes, die Leben bewirkt. Denn die Bibel sagt uns ganz eindeutig, erst der Geist Gottes macht Menschen geistlich gesehen lebendig. Auch uns Christen. Und die Voraussetzung dafür ist die sogenannte Erfüllung mit dem Heiligen Geist. So beschreibt die Bibel das, wie wir eigentlich unter dieses Gesetz des Geistes kommen können. Wir müssen uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Und das ist eine dieser geistlichen Grunderfahrungen, von denen Paulus hier im Römerbrief noch einige andere beschreibt. Und es hat gar nichts mit irgendwelchen bestimmten Geistesgaben zu tun, ob wir die haben oder nicht haben. Es hat nichts damit zu tun, ob wir bestimmte Erfahrungen gemacht haben oder nicht. Hat nichts damit zu tun, über irgendwelche besonderen Lehren, die da aufgestellt worden sind, über die Jahrzehnte und Jahrhunderte, sondern es ist einfach die Tatsache, dass Christus zwar für uns am Kreuz gestorben ist, damit unsere Beziehung mit Gott wieder in Ordnung kommt, dass unsere Sünden vergeben sind, aber damit ist noch lange nicht gesagt, wie wir unser neues Leben leben sollen. Und das ist eine Folge der Auferstehung und von Pfingsten. Deshalb gehört es so eng zusammen. Und das eine geht ohne das andere nicht. Denn erst der Heilige Geist macht uns fähig, unser Leben, unser neues Leben auch zu führen und auch leben zu können. Der Heilige Geist ist nicht Teil unseres natürlichen Lebens, sagt uns die Bibel. Das heißt, wenn wir ohne Christus leben, also das, was Paulus den natürlichen Menschen nennt, das ist der, der ohne Jesus lebt, der hat eben den Heiligen Geist nicht. Oder vielleicht nur so ein ganz kleines bisschen, weil irgendwann spricht Gott uns ja an, wenn wir uns bekehren wollen oder sollen, wenn wir Ja sagen zu Jesus, und da spricht der Geist Gottes zu unserem Geist. Also so ein bisschen was ist schon in uns da, aber es ist versteckt, verborgen, es ist verschüttet, es ist abgekapselt. Der natürliche Mensch, sagt Paulus, versteht nichts vom Geist Gottes. Aber erst wenn Christus in uns lebt, wenn wir ihm nachfolgen, dann gewinnen wir Anteil an dieser Kraft von oben, die uns das andere Gesetz gibt, was uns sozusagen in die Höhe bringt, wie beim Heißluftballon. Und das nennt die Bibel unter anderem, es gibt noch andere Ausdrücke dafür, mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Wie gesagt, es gibt verschiedene Ausdrücke für den Geistempfang, aber mir ist die eigentlich am nächsten, deshalb benutze ich die so gerne, Erfüllung mit dem Heiligen Geist, weil sie eben nicht mit bestimmten Gaben zusammenhängt, nicht mit bestimmten Erfahrungen zusammenhängt, sondern weil sie einfach damit zusammenhängt, dass etwas in mein Leben hineinkommt und mein Leben ausfüllen und erfüllen wir. Leben wir also ohne Christus oder trennen wir uns von ihm oder stören diese Beziehung zu Gott durch unvergebene Sünde oder versuchen wir unser Leben aus eigener Kraft zu leben, dann verlieren wir auch Kraft des Heiligen Geistes. Jemand hat mal gesagt, der Heilige Geist ist so ein Gentleman. Wenn er das Gefühl hat, er wird nicht gebraucht, dann zieht er sich zurück. Und plötzlich unterliegen wir wieder diesem anderen Gesetz, das uns nach unten zieht. Es ist wie wenn der Ballonfahrer den Gasbrenner abschaltet, dann sinkt der Ballon langsam wieder ab, weil eben die Anziehungskraft der Erde wieder stärker wird als die Kraft, die ihn nach oben bringt. Und nicht umsonst beschreibt uns Paulus im Neuen Testament eben, dass man den Geist dämpfen kann oder sogar betrüben. Und er sagt deshalb in Epheser 5, Vers 18, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Und so wie Paulus das im griechischen Text hier schreibt, meint es, immer wieder müssen wir das tun, weil wir anscheinend Leck haben und in unserem christlichen Leben Heiligen Geist auch immer wieder verlieren. Und deshalb braucht es diese Erfüllung. Die Erfahrung der Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist nichts Geheimnisvolles oder Magisches. Wir können uns das so vorstellen. Ich habe hier einen Schwamm, das sind wir Menschen. Und da ist Wasser und das soll den Heiligen Geist darstellen. Und wenn ich jetzt den Schwamm hier aufs Wasser lege, dann passiert erstmal gar nichts. Ja? Es dauert nämlich einen Moment und ich hilf jetzt so ein bisschen nach. Manchmal muss man auch nachhelfen bei Menschen, die Christen werden wollen. Und dieser Schwamm saugt sich mit der Zeit voll Wasser. Ja? Und ihr seht, da ist schon ein bisschen Wasser drin im Schwamm. Und ich denke, bei uns Christen ist es genauso. Nicht so sehr viel anders wie hier. Es dauert manchmal ein ganzes Leben lang, bis der ganze Schwamm voll Wasser ist. Bis auch wirklich das letzte Eckerl unseres Lebens mit Heiligen Geist erfüllt ist. Und trotzdem schaut immer noch so ein Spitzel raus, weil wir es eben nie ganz schaffen, bis wir eben bei Gott sind. Das ist ein Bild für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Dass wir uns dem Wirken Gottes, dem Wirken des Heiligen Geistes aussetzen und dann immer mehr bekommt der Heilige Geist Anteil an unserem Leben. Und jetzt ist es so, dass der Heilige Geist in unserem Leben ja nicht etwas ist, was nur für uns ist, sondern andere sollen auch was davon abkriegen. So, und jetzt sagt uns das Bild, dass da kein Wasser mehr im Schwamm ist. Das ist natürlich nicht so, dass wir dann ohne Heiligen Geist wären. Aber wenn der Schwamm erst einmal nass ist, dann geht es sehr viel schneller, dass er sich wieder erfüllt. Also kein Taufbecken hier, auch kein Waschen der Hände in Unschuld, sondern einfach eine Demonstration, wie das geht, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Auch bei uns muss Gott erst das harte Äußere unseres alten Lebens weich machen. Das geschieht manchmal sehr still und leise. Manchmal geschieht sowas auch in einer Erschütterung, dass ein Mensch innerlich erschüttert wird durch die Berührung Gottes. Manchmal geschieht das sehr schnell bei der Bekehrung, manchmal aber auch erst später oder in Schritten. Das ist bei jedem Menschen eben anders. Aber es ist nötig, weil Erfüllung heißt immer ganz voll und nicht nur ein bisschen. Ja, ihr seht, mit der Zeit wird er jetzt ganz untergehen. Erfüllung heißt eben ganz voll zu sein. Und die Realität unseres christlichen Lebens ist aber die, dass wir immer so ein paar Ecken unseres Lebens vor dem Heiligen Geist verschließen. Warum auch immer. Und je mehr Heiliger Geist in uns wirken kann, desto mehr Segen können wir auch im Namen Gottes weitergeben. Und jetzt beschreibt Paulus hier in Römer 8, wenn wir den Text weiterlesen, einige dieser geistlichen Grunderfahrungen, die bei jedem von uns sind. Und anhand denen wir auch ein Stück weit erkennen können, sind wir erfüllt mit dem Heiligen Geist oder tun wir nur so? Auf dem Impulsblatt hinten auf der Rückseite stehen auch noch einige Sachen drauf, möchte ich euch sehr ans Herz legen, weil ich denke, der Heilige Geist ist ein Geschenk von Gott für uns und es wäre schade, wenn wir dieses Geschenk nicht in Anspruch nehmen. Ich lese weiter, beziehungsweise ich setze nochmal bei Vers 13 ein. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter, sind Kinder Gottes. Man kann es auch andersrum sagen, wenn du dich vom Geist Gottes nicht leiten lässt, bist du kein Kind Gottes, kein richtiges. Kannst du erzählen, was du willst. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchter gemacht. Durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber lieber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, auch wenn wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Was sind diese geistlichen Grunderfahrungen? 4 Stück nennt Paulus. Ich möchte sie nur ganz kurz erwähnen, euch ans Herz legen, mit der Bitte, mal drüber nachzudenken zu Hause. Wie sieht denn das aus? Zunächst sagt Paulus, dass wir in der Kraft des Geistes die alten Verhaltensweisen töten können. Habt ihr schon mal erlebt, dass die Sünde vor eurer Tür steht, vor eurer Lebenstür und sagt, hey, ich bin so schön, ich bin so toll und das ist, wenn du mich jetzt nimmst in dein Leben hinein, dann wirst du was erleben und dann werden dir die Augen aufgehen. So ein bisschen ähnlich wie im Paradies. Und du sagst, nein, du kommst nicht in mein Leben. Hau ab. Das ist etwas, was der Heilige Geist in dir bewirkt, dass du das kannst. Und ich muss ehrlich gestehen, sowas erlebe ich ab und an mal. Aber nicht immer gelingt es. Aber das sind so Sternstunden. Wenn man zum Beispiel da sitzt, in einer Ferienarbeit, die ich hatte in der Kiesgrube, wo mein Vater auch gearbeitet hat und wo der Frechter kam, vollbeladenen LKW, und ich sollte ihn abwiegen und ihm den Zettel, den Lieferschein ausdrucken. Und er hat gesagt, so, hat mir einen Zehner unter die Schreibtischunterlage gesteckt, drück mal auf die Waage, dass sie 150 oder 200 Kilo mehr anzeigt. Dann kriege ich nämlich mehr Geld für die Fuhr. Ich war damals schon Christ. 10, 20 Euro, damals noch in Schilling umgerechnet, wären schon was gewesen für mich. Ich habe gesagt, nein, mache ich nicht, weil das ist Betrug, das ist Beschiss. Da habe ich sowas zum ersten Mal erlebt, dass der Heilige Geist mir geholfen hat, Nein zu sagen zur Sünde. Kinder Gottes lassen sich vom Geist Gottes leiten. Fragst du in konkreten Situationen nach der Leitung Gottes und lässt dich führen? Oder gehst du deinen eigenen Vorstellungen hinterher und versuchst sie durchzusetzen? Aber zu erleben, wie der Geist Gottes leitet, ist eine tolle Situation. Mein Vater war viel in Rumänien, um Hilfsgüter runterzubringen, damals noch auch zu Zeiten von Ceausescu. Und er hat es mal erlebt, wie er seine Kontaktperson gefunden hat. Er hat mir dann erzählt, der Heilige Geist hat ihn wirklich geführt, dass er diesen Menschen gefunden hat und ihm begegnet ist. Ein wichtiger Vers, Vers 15, wir müssen nicht erneut in Angst und Furcht leben. Wenn der Geist Gottes uns leitet und in uns lebt und unser Leben bestimmt, dann haben wir keine Angst. Und es geht nicht nur um Menschenfurcht hier an der Stelle, die so berühmt dann immer gleich ins Feld geführt wird, sondern es geht darum, wie angstgesteuert leben wir eigentlich. Und der Geist Gottes schenkt uns Vertrauen, Vertrauen in Gott, dass uns nichts passieren kann. Und letztlich und vielleicht das Allerwichtigste, einer der allerwichtigsten Grundwirkungen des Geistes Gottes ist, er vermittelt uns, dass wir zu Gott gehören. Dass wir Kinder Gottes sind. Dass wir Heilsgewissheit haben. Dass wir ewiges Leben haben. Dass wir einmal bei Gott ankommen werden. Egal, was uns passiert, ist etwas, was der Heilige Geist uns schenkt. Es ist nicht, weil wir das einfach begreifen und logisch irgendwo herleiten können. Nein, das kann keiner logisch beweisen. Sondern es vermittelt uns der Heilige Geist. Er zeigt uns, bezeugt uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Und bist du dir dessen auch bewusst? Damals als junger Christ in Graz war ich in einem Bibelkreis. Und in dem Bibelkreis war auch ein Architekt und ein Baumeister, jeweils mit ihren Ehefrauen. Der Baumeister ein wenig rundlich, sehr bedacht, überhaupt nicht emotional. Für gute Argumente war er immer offen, aber bei Mutmaßungen, bei Spekulationen hat er sich zurückgehalten. Und dann haben wir eines Abends im Johannesevangelium diesen bekannten Vers, Johannes 3, Vers 16 gelesen. Gott hat seine Liebe der Welt dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben und nicht verloren gehen. Und ich habe es noch heute vor Augen, diese Szene, als wir diesen Text gelesen haben, springt dieser Baumeister von seinem Stuhl auf, schlägt sich mit der flachen Hand auf die Stirn und sagt, ich Depp, bin ja errettet und habe das ewige Leben. Ich bin ein Kind Gottes. Das war für ihn der Moment, wo der Heilige Geist in sein Leben kam. Weil von sich aus hätte er das nicht begriffen. Und er war schon länger in dem Bibelkreis. Und das ist wahrscheinlich die tiefste Erfahrung, die möglich ist mit dem Heiligen Geist. Und die gilt nicht nur für Baumeister, die gilt für jeden von uns, der an Jesus glaubt. Wir haben einen Vater im Himmel, der uns liebt und der alle Macht hat und der uns von dieser Macht die Fähigkeit schenkt, Nein zu sagen im richtigen Moment. Der uns Vertrauen schenkt, dass wir voll Vertrauen und seiner Leitung anbefehlen können, nicht angstgesteuert leben müssen. Wir haben eine Hoffnung für die Zukunft, weil wir wissen, dass wir Gottes Kinder sind. Und wir wissen es, wir dürfen es wirklich wissen. Und diese lebendige Hoffnung, von der Paulus hier schreibt, die wird so ganz gerne auf die Zukunft projizieren. Ja, irgendwann einmal. Die Kraft des Heiligen Geistes wirkt schon heute hier unter uns. Und erleben wir sie nicht, dann sollten wir vielleicht mal über diese Fragen nachdenken. Wie sehr hängt unser Herz noch an irdischen Dingen? Wie schnell werden wir kleinlaut und verzagt oder gar angstgesteuert? Wie rasch geben wir der Versuchung nach? Welche dunklen Geheimnisse prägen noch mein Leben? Mit anderen Worten, welche Leichen hast du noch im Keller, die der Heilige Geist gerne aufdecken will und unter das Kreuz bringen und du lässt es aber nicht zu und dann wirkt der Heilige Geist auch nicht. Unter welchem Gesetz steht dein neues Leben? Unter dem Gesetz des Geistes, der lebendig macht? Oder unter dem Gesetz der eigenen Kraft, mit der wir nur ganz wenig bewirken können und die uns eigentlich kaputt macht auf Dauer? Dem Heiligen Geist geht es ja um die Gestaltung und Bewältigung unseres neuen Lebens. Dazu ist er ja da. Und er will viel mehr, als was ein Kollege von mir mal so ein bisschen scherzhaft den freikirchlichen Dreisprung genannt hat. Kennt ihr den freikirchlichen Dreisprung? Bekehrt, getauft, Gemeindemitglied. Der Geist Gottes will uns zum Leben als Christen und zum Dienst als Christen befähigen. Der Heilige Geist möchte durch uns den Segen Gottes in die Welt bringen. Der Heilige Geist möchte uns verändern in das Bild Jesu. Der Heilige Geist schenkt uns Gaben und Fähigkeiten, die wir ohne ihn nicht hätten. Der Heilige Geist verändert unseren Charakter. Das ist das, was die Frucht des Geistes im Galaterbrief genannt wird. Den Heiligen Geist brauchen wir, damit Menschen zu Jesus finden, weil der Heilige Geist der eigentliche Missionar ist und nicht wir. Aber für all das brauchen wir eben die Kraft des Heiligen Geistes. Aus eigener Kraft passiert nichts oder nur sehr wenig. Und was mich besonders begeistert, Paulus sagt in Römer 8, Vers 11, es ist ja der Geist, der in euch wohnt, derselbe Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Welche Macht, welche Kraft, welche Energie steckt dahinter, einen Menschen, der tot ist, wieder zum Leben zu erwecken? Und genau dieselbe Kraft, sagt Paulus, will auch in uns als Christen wirken. Es gibt keine größere. Und diese Aussage ist eben nicht eschatologisch zu verstehen, nicht auf die Zukunft gerichtet, auf den Sankt-Nimmerleins-Tag projiziert, sondern es ist der Blick heute in unser Leben hinein. Wirkt diese Kraft in uns? Tauchst du ein wie der Schwamm ins Wasser? Lässt du dich vom Heiligen Geist ganz erfüllen? Okay, das kleine Eckerl, haben wir gesagt, ist die Realität. Der Geist Gottes, der Geist des Lebens ist, schafft Neues, auch in unserem Leben. Und nicht nur bei unserer Bekehrung. Auch das ist so ein freikirchlicher Gedanke, der uns manchmal ein bisschen in die Irre führt. sondern immer wieder, jeden Tag neu und vor jeder neuen Herausforderung ganz, ganz besonders. Der Geist des Lebens schafft Neues in dem Alten und Vergehenden. Und das ist von jeher die Aufgabe des Heiligen Geistes. Er war bei der Schöpfung dabei. Damals schwebte der Geist Gottes über den Wassern, heißt es in Genesis 1. Er brütete wörtlich, ja, wie so eine Glucke. Und es entsteht neues Leben. Es geschieht, als Jesus, der Auferstandene, zu seinen Jüngern in das verschlossene Zimmer kommt. Er haucht sie an. Dieser Ruach, ja, dieser Atem Gottes. Und schenkt ihnen seinen Frieden und damit neues Leben. Der Geist Gottes kommt zu Pfingsten wie Feuerzungen auf alles Fleisch, auf alle Menschen, um Neues zu schaffen, eine neue Schöpfung zu ermöglichen. Und am Ende der Zeiten, wenn es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt, ist der Geist auch wieder da. Der Geist und die Braut sagen, komm. Der Heißluftballon kann sich in die Luft erheben, eben durch heiße Luft. Ist der Geist Gottes für dich auch nur heiße Luft? Denn Glauben heißt, so zu leben, wie man lebt, wenn das wahr ist, was man glaubt. Aber wenn man natürlich nicht glaubt, dass der Heilige Geist eine lebendige Kraft in mir ist und mich leiten will, dann lebe ich auch so. Aber es wird dabei nicht viel rauskommen. Wäre doch schön, wenn wir als Gemeinde ganz viele solche Heißluftballone wären, aber nicht mit heißer Luft betrieben, sondern mit dem Geist Gottes angetrieben. Und Paulus schreibt in Epheser 5, Vers 18 ja auch, wie man mit dem Geist Gottes erfüllt werden kann. Wenn er schreibt, lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen, dann machen unsere deutschen Übersetzungen in der Bibel immer einen Punkt und dann fängt ein neuer Gedanke an. Manchmal ist sogar ein neuer Absatz. Aber es heißt eigentlich, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen, indem ihr, und jetzt sagt Paulus drei Dinge, wie wir das können, wie wir vom Heiligen Geist erfüllt werden können. Eben indem wir einander ermutigen mit Psalmen, Lobgesängen, von Gottes Geist eingegebenen Liedern, das, was wir Lobpreis nennen. Deshalb machen wir das, nicht weil wir hier so gerne tolle Lieder singen wollen, sondern weil uns das näher zu Gott bringt und den Heiligen Geist näher zu uns. Indem ihr singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Bist du dabei, wenn wir singen? Oder verschließt du dein Herz, weil dir die Lieder nicht gefallen? Dann achte vielleicht auf den Text. Und indem ihr Gott dem Vater immer und für alles dankt im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Auch das erfüllt uns mit Heiligem Geist, wenn wir Gott Danke sagen für das, was er tut. Um uns herum, in uns, durch uns. Wenn wir mit dankbarem Herzen durch die Weltgeschichte gehen. Lobpreis, mit dem Herzen dabei sein, Gott für alles danken, was er getan hat. Dazu wollen wir euch jetzt einladen.